Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 30. Januar von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 35 Minuten.
Auch von mir noch einmal einen guten Morgen euch allen hier vor Ort, auch allen, die im Moment oder später das per Video zuschauen oder sich anhören. Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben mit Gottes Tauglichkeitstest für Beauftragte. Überall müssen wir Eignungstests machen, zumindest wenn man sich irgendwo bewirbt oder was vorhat. Und die Frage ist, gilt das auch für Gott? Wann gibt es so einen Stempel, Qualitätskontrolle bestanden? Das soll unser Thema heute Morgen sein, dass wir uns dem nähern. Und wir wollen uns das bewusst machen oder anschauen, indem wir uns drei relativ bekannte Personen des Alten Testaments nicht umfassend anschauen, aber da mal einen kleinen Blick hineinwerfen, wie sie berufen wurden. Mose, Gideon und dann Jeremia. Jede dieser Personen eignet sich, dass man ganze Predigtreihen darüber macht. Also wir machen das heute nur sehr, sehr oberflächlich und fangen mal gleich mit Mose an. Die Berufungsgeschichte von Mose ist, glaube ich, die berühmteste, die es so in der Bibel gibt, mit dem brennenden Dornbusch, und da war richtig was los. Mose ist ja in Ägypten nicht rausgeflogen, aber geflohen und ist dann Hirte gewesen seines Schwiegervaters Jitro. Und dann lesen wir in 2. Mose oder Exodus Kapitel 3: Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus, so kam er an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Eine Flamme schlug aus dem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Und dann wird das weiter erzählt, wie er dann dahin gegangen ist und dann die Stimme Gottes hört. Und der Herr sprach: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott stellt sich vor, aber nicht nur das, sondern er sagt auch gleich, was er vorhat. Der Herr sprach: Ich habe die Not meines Volks in Ägypten gesehen. Die Klage über Unterdrücker habe ich gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land kommen, in dem Milch und Honig fließen. Und in der Regel, nicht immer, aber in der Regel, wenn Gott etwas tun möchte, dann braucht er dazu Leute, die das umsetzen, die das machen. Und darum geht's jetzt in den nächsten Versen. Da wird jetzt der Mose berufen. Vers 10, Gott sagt also zu Mose: Nun geh, ich sende dich zum Pharao, du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Mose sagte zu Gott: Wer bin ich denn, dass ich einfach zum Pharao gehe, und wie soll ich die Israeliten aus Ägypten führen? Und Gott antwortete: Ich werde mit dir sein. Und dann schließt sich noch eine ziemliche Diskussion an. Also Mose war mit dieser Antwort noch nicht ganz zufrieden. Da musste dann noch ein bisschen was kommen, ging noch um Zeichen und alles Mögliche. Wir haben hier also am Anfang einen Auftrag Gottes, sehr konkret. Für eine sehr konkrete Situation wird hier der Mose berufen. Er soll gesandt werden, und zwar hier in diesem Fall zum Pharao, und dann das Volk aus Ägypten führen. Das Wort für Sendung, das lateinische Wort kennen wir alle, das ist Mission. Also er bekommt ja eine Mission. Er soll auf eine Mission losziehen. Und seine Reaktion ist Selbstzweifel. Wer bin ich denn? Warum ausgerechnet ich? Und das ist nicht nur so eine Demut irgendwie, dass er sagt, na ja, so ein bisschen genannt, so nerven kann man ja mal, sondern der ist zu Recht zutiefst davon überzeugt, es gibt andere, die wesentlich geeigneter wären für diese Aufgabe. Und dann kommt die Zusage Gottes, dass er ihm sagt, es liegt nicht daran, wer du bist, sondern es liegt daran, dass ich dich sende und ich mit dir bin. Also Gott schickt hier den Mose nicht auf irgend so eine einsame Geschichte, wo er irgendwo was Tapferes erledigen muss, sondern er ist mit dir, und das heißt zugleich, ich bin eigentlich derjenige, der hier unterwegs ist, der dich begleitet. Also hier so ein kleines Muster haben wir hier. Gott beauftragt jemand, der jemand oder die jemand ist voller Selbstzweifel, und dann bekräftigt Gott das durch eine Zusage. Und das Gleiche finden wir jetzt auch beim Gideon. Gideon ist ein paar hundert Jahre später. Also Mose ist in der Zwischenzeit mit dem Volk in Israel angekommen, unter Josua wurde das Land eingenommen, und dann gibt es die sogenannte Richterzeit. Das hat mit Richtern in unserem Sinne nichts zu tun, sondern Richter sind Anführer. Damals gab es noch keine Nationalstaaten wie heute mit festen Grenzen, sondern es waren so kleine Fürsten, die überall lebten in ihrer Stadt, ein bisschen drumherum, und die haben sich ewig bekriegt. Ne, man hatte eine schlechte Ernte, also nehme ich mal eine 3, 4, 5 Leute, die ich da habe, und ziehe mal in den Nachbarort und raub die mal gerade aus, damit ich dann mein Korn habe. Also so in etwa müssen wir uns das vorstellen. Ne, das ging dann andauernd hin und her mit den ganzen Stadtstaaten und Fürstentümern drumherum. Und in Richter 6 begegnet uns eben dieser Gideon. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Also der Engel des Herrn, den hatten wir auch gerade bei Mose schon. Gott redet durch diesen Boten. Also diese Terebinte, also so ein Baum, gehörte Joasch, einem Nachkommen des Abieser. Und jetzt kommt's. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kelter Weizen zu dreschen. Er wollte das Korn in Sicherheit bringen, bevor die Midianiter es rauben konnten. Korn hat man normalerweise nicht in der Kelter gedroschen. Das ist ja so, da wird der Wein hergestellt, also schon versteckt. Ne, dass es keiner sieht, wird da Weizen gedroschen, und er will das Korn also verstecken, denn die Midianiter, das war das Volk nebenan, die kommen bestimmt bald und rauben es. Und da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte zu ihm: Der Herr ist mit dir, du starker Kriegsheld. Das ist jetzt Vers 12, und Gideon sagt erstmal: Hallo, von wem redest du hier? Ich sehe hier weit und breit keinen Kriegshelden. Und dann kommt der Auftrag Gottes. Vers 14, da gab ihm der Herr den Auftrag: Geh los, du hast die Kraft dazu. Du wirst Israel aus der Gewalt der Midianiter retten. Ja, ich bin es, der dich schickt. Gideon fragte nach: Wie meinst du das, mein Herr? Wie soll ich denn Israel retten? Meine Familie ist die ärmste im Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Da sagte der Herr zu ihm: Ich bin mit dir, du wirst die Midianiter schlagen, alle auf einmal. Und dann, wie wir das gerade schon bei Mose gehört haben, gibt's noch eine ausführliche Diskussion hinterher, dass Gideon sagt: Haha, so einfach mache ich mir das nicht, ich brauche noch ein Zeichen, und dann gibt's alles Mögliche noch. Aber das Entscheidende ist hier schon passiert. Also wir haben hier auch wieder das gleiche Muster, einen Auftrag Gottes, einen sehr konkreten: Du wirst die Midianiter das Volk vor den Midianitern retten. Ich bin es, der dich schickt. Also eine Sendung wieder. Also hier Auftrag: Ich sende dich los, ich gebe dir einen konkreten Auftrag. Und dann kommt der Selbstzweifel: Wer bin ich denn? Und hier gibt es zwei Punkte, die der Gideon anführt. Ich bin der Jüngste, also beauftragt, so die Kriegshelden, das sind immer die Erstgeborenen. So wie bei David, wer die Geschichte kennt, da ist das auch so. Also die Helden, das sind so die Ersten. Und die Jüngsten sind dazu da, Schafe zu hüten oder irgendwie, was man sonst noch zu tun hat. Also ich bin doch überhaupt nicht, frag meine großen Brüder. Und nicht nur das, sondern unsere Familie ist auch noch die Ärmste in dem Stamm. Das heißt nicht nur, dass wir gesellschaftlich gar keinen Stand haben, sondern nur die Reichen können sich eigentlich richtige Rüstungen leisten, die man so zum Kriegsführen braucht. Also such dir wen anders, heißt das. Ich bin dazu nicht geeignet, und nicht, weil ich keine Lust habe, hier meinen Kelter oder mein Weizen zu verlassen, mein Weizen dreschen, sondern weil es nicht geht. Es ist völlig illusorisch. Und dann kommt wieder die Zusage Gottes: Du wirst die Midianiter schlagen, und zwar alle auf einmal, und zwar, weil ich mit dir bin. Also wieder diese Zusage: Du gehst hier nicht auf eigene Rechnung los, du ziehst nicht los, weil du so ein Held bist oder irgendwas, sondern ich bin mit dir. Darauf kommt's an. Das ist das alles Entscheidende. Gideon. Könnte man nochmal alles in aller Ruhe nachlesen und nachhören. Wir machen das heute ein bisschen flotter und landen jetzt nämlich schon direkt bei Jeremia. Wieder ein großer Sprung, ein paar hundert Jahre später. Die Situation ist wieder etwas anders. Zwischenzeitlich gab es den großen König David und den großen König Salomo, der da so ein Reich hatte. Dann hat sich das Reich aufgeteilt in Nord- und Südreich. Das Nordreich wurde von den Assyrern zerstört. Und das Südreich, also Juda und Jerusalem, da steht's kurz davor. Die Babylonier klopfen also kräftig an und sagen und bedrohen das Volk. Und der Jeremia ist ein Prophet von Gott, der in Jerusalem gewirkt hat und diese ganze Zeit begleitet hat. Über 10, 11 Jahre war er da immer als der Mahner Gottes, bis dann tatsächlich die Babylonier die Stadt nicht nur eingenommen haben, sondern dann auch zerstört haben und den Tempel. Und deswegen dieses erste Wort direkt am Jeremia 1: In diesem Buch stehen Worte des Jeremia, und zwar nicht welche, die er sich ausgedacht hat, sondern das Wort des Herrn kam zu Jeremia. Und dann kommen die Angaben, in welchem Regierungsjahr, von welchem König und so weiter. Das wird dann nochmal genauer gesagt, könnte man jetzt alles in Ruhe nachlesen. Und dann endet es sein prophetisches Wirken, das steht dann am Ende von Vers 3, als Jerusalem in die Verbannung geführt wurde. Also Jeremia hat diese ganze Zeit miterlebt und war so der Prophet Gottes, der Mahner. Und wer das Jeremia-Buch mal in Ruhe liest und studiert, merkt, das war eine sehr schwere Aufgabe, die Gott ihm dazu gemutet hat. Er war so der einsame Wolf, der da geheult hat gegen alle anderen Meinungen. Und nun kommt die Berufung, die steht nämlich hier auch direkt zum Anfang. Und das Besondere bei Jeremia ist, dass wir dort zum Teil Worte aus der Ich-Perspektive von ihm haben. Also sonst wird fast in ganz vielen Prophetenbüchern erfahren wir überhaupt nichts über die Propheten, die da was sagen, manchmal von der Außensicht. Und Jeremia, da gibt es Schilderungen, was ihm passiert ist, aber manchmal auch aus der Perspektive, der Ich-Perspektive. Und seine Berufung, die er erfahren hat, die erschildert er eben in dieser Ich-Perspektive. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Und jetzt sagt er, was Gott ihm gesagt hat, gibt es wieder. Und Gott sagt ihm, bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich antwortete, ach, mein Herr und Gott und Herr, ich kann nicht gut reden, denn ich bin noch zu jung. Doch der Herr erwiderte, sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende und verkünde alles, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Und dann kommt keine Diskussion mehr, sondern dann gibt es noch eine besondere Zeichenhandlung an dem Jeremia. Also hier wieder unser bekanntes Muster. Mittlerweile erkennen wir das. Haben das ja schon zum zweiten und jetzt zum dritten Mal. Es gibt einen konkreten Auftrag Gottes. Ich sende dich, gehe, wohin ich dich sende. Eine Mission. Und seine Aufgabe soll sein, dass er Prophet ist, nicht nur für Israel oder für Juda und Jerusalem, sondern für alle Völker. Also für die ganze Welt. Größer, würde ich sagen, geht's nicht. Also mehr kann man nicht von jemandem erwarten oder ihm sagen. Für die ganze Welt. Und dann die mittlerweile bekannte Antwort, die ehrliche Selbstwahrnehmung, ich kann das nicht. Ich kann nicht reden, zu jung, schick wen anders, heißt das. Also bitte nicht. Und Jeremia hat eigentlich sein ganzes Prophetendasein an dieser Aufgabe gekämpft. Es gibt sehr, sehr persönliche Passagen im Jeremia-Buch, wo man merkt, wie schwer ihm diese Aufgabe gefallen ist. Also schick wen anders. Und dann wieder diese Zusage, denn ich bin mit dir. Du bist nicht alleine unterwegs, ich bin mit dir. Du redest das, was ich dir sage und ich begabe dich und bekräftige dein Wort. Wir wollen uns das gleich noch ein bisschen detaillierter ansehen, aber erstmal, also Gott beruft Menschen für einen Dienst, ein kurzes Zwischenfazit. Wer ist geeignet? Gott gibt einen konkreten Auftrag. Also immer diese Berufungen umfassen eine sehr konkrete Situation. Manche, wie bei Mose, dauert sein Leben lang dann oder bei Jeremia, andere ein bisschen punktueller, aber es ist eine konkrete Beauftragung. Und der Beauftragte erkennt sich als komplett unfähig. Und das nicht aus falscher Bescheidenheit oder sowas oder Faulheit oder mangelndem Mut oder wie, sondern als realistische Selbstwahrnehmung. Nee, das kann ich nicht. Das geht überhaupt nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann bekräftigt Gott den Auftrag mit dieser Zusage, ich bin mit dir. Du bist nicht allein unterwegs, du bist nicht auf eigene Rechnung unterwegs, sondern du handelst und ich handle durch dich. Wollen wir uns das jetzt nochmal etwas genauer ansehen und zwar mit einem bestimmten Blickwinkel, zu dem ich uns einlade, wollen wir uns Jeremia, diese Berufung des Jeremia, nochmal genauer anschauen und sie aufschlüsseln für uns als Gemeinde. Also jeder darf das sehr persönlich für sich selber hören, wie gehe ich damit um, mit dem, was Gott mir sagt. Aber wir wollen das heute mal als Gemeinde hören, hier als Gemeinde hier an diesem Ort, nun per Video dabei oder direkt vor Ort hier und das mal versuchen zu übertragen. Das ist natürlich mein Versuch, das für uns als Gemeinde zu hören. Das Erste, was wir gehört haben, gesehen haben, dass das Wort des Herrn zu Jeremia kommt. Das Wort des Herrn ist also nicht etwas, was sich der Jeremia ausgedacht hat, sondern es kam zu Gott, von Gott zu Jeremia. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Eigentlich bei fast oder gar keinem Propheten wissen wir das. Das steht immer so selbstverständlich da, der Herr redete zu Jeremia und sagte. Aber wie das eigentlich passiert ist, wird nirgends geschildert. Ob er deine Stimme gehört hat oder wie auch immer. Die Frage ist, wie hören wir Gottes Reden? Also ich gehe mal davon aus, dass wir alle oder die meisten von uns keine Stimme vom Himmel hören, ne? Und dann sagen, der Herr hat geredet. So wie in den alten amerikanischen Bibelfilmen, Mose, und da kommt so eine Stimme aus den Wolken. Also so ist das bei uns nicht, sondern wie hören wir eigentlich auch als Gemeinde? Indem wir gemeinsam Bibel lesen, also oder Bibel uns anschauen wie heute Morgen, dass wir miteinander beten und dann miteinander auch im Gespräch bleiben. Also wir sind keine Gemeinde, sowas gibt's hier und da auch, wo es so einen einsamen Propheten gibt oder den Leiter oder wie immer man die sich dann da nennen, die das den Durchblick von Gott haben und alle nur darauf hören. Nein, so sind wir nicht. Sondern wir hören miteinander. Wir sind miteinander im Gespräch über das, was jeder hört und wahrnimmt und wollen darüber dann ins Gespräch kommen und sagen, das hören wir von Gott. Der Jeremia war schon zu diesem Dienst, zu diesem Auftrag von Gott auserwählt, du bist heilig, das heißt, du gehörst zu mir, bevor er überhaupt geboren wurde, also noch im Mutterleib, also bevor Jeremia überhaupt sich irgendwelche Gedanken darüber hätte machen können, da hat Gott schon gesagt, der soll demnächst da losziehen, wenn er erwachsen genug ist und meine Worte sagen. Wie ist das mit dem Auftrag Gottes an uns als Gemeinde? Manche, weiß ich, die schon etwas älter sind hier unter uns, die können über die 40 oder sogar noch ein bisschen mehr Jahre unserer Gemeindegeschichte rückblicken, aber die meisten von uns, die hier sitzen, nicht. Das heißt, wenn es einen Auftrag Gottes für diese Gemeinde gegeben hat, mit der die hier an diesem Ort gebaut wurde, dann ist der schon ein bisschen älter. 70ern gab es hier so erst einen Hauskreis, erste Wohnung wurde gemietet und dann dieses Haus wurde seit 82, steht das hier. Also 40 Jahre in diesem Jahr wird's. Und seitdem gibt's ja einen Auftrag Gottes. Und was ich bisher rausgehört habe, von dem, was ich so mitbekommen habe, gibt es so zwei unterschiedliche Aspekte dieses Auftrags. Der eine ist, dass das hier eine Baptistengemeinde sein soll für den Osten von München. Oder dann auch fürs bayerische Vorland, so im Osten. Und das war auch eine Funktion, die diese Gemeinde über viele Jahrzehnte gut ausgeführt hat. Es war so ein Sammelbecken für alle Baptisten oder andere Freikircher, die sich umgeschaut haben, hier so mehr im Osten, die also nicht über die Isar wollen, um da irgendwo Gottesdienst zu feiern. Das hat gut funktioniert über viele Jahre und Jahrzehnte, aber heute funktioniert es nicht mehr. Das merken wir nun auch. Diese Sammelbewegung, diesen Sammelauftrag, den können wir nicht mehr ausführen. Dazu hat sich auch die kirchliche Szene geändert. Der andere Auftrag, der immer deutlich war, warum zumindest habe ich zumindest so gehört, diejenigen, die sich das hier, dieses Grundstück hier gekauft haben, dass es auch eine Gemeinde für diesen Ort hier, für diesen Stadtteil sein soll. Also Perlach, Ramersdorf vielleicht noch, Neuperlach, irgendwie hier vor Ort. Und da muss man realistisch sagen, ohne über irgendwas schlecht zu reden, das hat nie so richtig funktioniert. Also das ist uns, es gab Versuche unterschiedlichster Art und Weise in den letzten Jahren, meinte, es war auch gut, aber so grundlegend hat es nicht funktioniert. Und wir müssen diesen Auftrag für uns heute neu hören, wahrnehmen, was ist eigentlich für uns dran? Was ist unser Auftrag hier an diesem Ort? Hat Gott sich noch immer was dabei gedacht, dass wir hier sind? Oder ist es ein Auslaufmodell? Wir hören hin und das müssen wir neu für uns hören und auch neu für uns umsetzen. Der Jeremia wird hier als Prophet berufen. Prophet ist natürlich ein großes Wort, aber letztlich sind es Leute, die von Gott her etwas in eine bestimmte Situation sagen. Das sind Propheten in der Bibel, Leute, die von Gott her etwas hören und es in eine Situation hineinsagen. Ein Auftrag, den sie haben. Also es geht nicht so sehr um Weiß, sowas wie Hellseherei oder Vorwegnahme oder Zukunftsansage, sondern es geht vor allen Dingen um die Situation. Als Propheten bringen wir die gute Nachricht zu den Menschen. Das ist so der Grundauftrag jeder Gemeinde, egal und jedes Christen, egal wo wir sind und wer wir sind, wir bringen die gute Nachricht. Also das Evangelium, dass Jesus für uns in diese Welt gekommen ist, für uns Gottes Liebe deutlich gemacht hat, gestorben und auferweckt wurde, das bringen wir zu den Menschen. Wir reden das, aber wir leben es auch. Und nun ist das spannend, dass der Jeremia ja hier für alle Völker berufen wurde. Der hat zum Teil dann auch so Völkersprüche, wo er irgendwas über die großen Völker sagt. Das ist sehr erstaunlich, was er da zum Teil zu sagen hatte. Die Völker finden wir ja nicht nur irgendwo, wenn wir irgendwas im Fernsehen sehen, was es so alles für schöne Länder irgendwo gibt oder für dramatische Situationen, sondern mittlerweile sind die Völker bei uns. Ich habe jetzt keine genauen statistischen Aussagen, wie die Zusammensetzung der Kulturen ist hier in Neuperlach, aber es ist sehr, sehr bunt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und der Anteil der in Deutschland Geborenen oder wie nennt man sie, ich weiß nicht, gar nicht, gibt es immer so einen Begriff, der dürfte keine 50% sein. Also es ist sehr durchwachsen hier. Wir haben die Völker hier vor Ort, hier vor unserer Haustür. Da sind sie schon. Wir müssen gar nicht weit fahren, um sie zu finden und zu erreichen. Wie reagieren wir darauf? Der Jeremia sagt, ach mein Gott und Herr, ich kann nicht gut reden, denn ich bin noch zu jung. Also Selbstzweifel, berechtigte Selbstzweifel. Zu jung wird es meistens, und ich habe es jetzt nicht ganz hundertprozentig kontrolliert, aber in den meisten Übersetzungen auch übersetzt, ist aber nicht so ganz richtig übersetzt. Es ist ein schwieriges Wort, weil es das im Deutschen eigentlich nicht gibt. Dieses zu jung heißt nicht nur jetzt, ich bin junger Mensch, deswegen warten wir noch mal 15 Jahre, dann bin ich reif genug, um dann so eine Aufgabe zu machen. Das ist hier gar nicht gemeint, sondern er meint damit, ich habe überhaupt nicht die angemessene Stellung in der Gesellschaft oder das Standing in unserer Gesellschaft, dass ich so eine Aufgabe ausführen könnte. Also auf mich hört doch eh keiner, weil ja, schick doch mal einen König oder einen Königssohn für sowas, das wäre vielleicht angemessen. Aber nicht ich, ich bin eine absolute Nullnummer, was hier die Gesellschaft angeht. Das meint das damit. Und das ändert sich auch nicht. Also das ist der Punkt. Das heißt nicht, erst wenn ich ein bisschen älter geworden bin, dann vielleicht, sondern das ist eine Grundsache meines Lebens. Ich bin überhaupt nicht geeignet dazu. Und ich kann nicht reden. Also hat er dann doch irgendwie hingekriegt? Wie geht's dir damit, wenn du das hörst? Wir sollen das Evangelium Menschen anderer Kulturen bringen und das auch noch angemessen tun, nahe bringen. Wie geht's dir damit? Ich habe da mal so hingeschrieben, wir haben keine Ahnung. Also mir geht das zumindest damit. Ich habe eine gewisse Erfahrung, was meinen Pastorendienst angeht. Ein bisschen mehr als 30 Jahre bin ich nur schon unterwegs. Ich kann so manche Sachen machen, wie predigen vielleicht oder irgendwas organisieren oder so. Aber Erfahrung damit, Menschen zu erreichen, die in diesem Stadtteil leben und die Gemeinde, darum, da habe ich keine Ahnung von. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie sowas geht. Ich habe so ein paar Ideen, ich höre mal hier und da was, so ein paar Sachen, was man so macht woanders. Aber ich weiß nicht, wie sowas geht. Ich weiß, dass wir manche Ideen hier und da haben und es sind auch gute Ideen und wir wollen das auch weiter verfolgen. Aber im Sinne von Ahnung, so den Schlüssel dafür gefunden zu haben oder so, da müsste jemand anders fragen. Also wenn ich diese Aufgabe höre und denke, dann muss ich sagen, nö, ohne mich. Finde ich jetzt auch nicht so richtig spannend schon, aber so dass ich sage, hey, das ist das, wo mir das Herz aufgeht, wenn ich das höre. Sondern ich denke, ja, so wie Jeremia, such wen anders, würde ich dann gerne sagen. Such mal jemanden, der sowas kann. Es gibt so Leute, die sind so total begabt in sowas, das weiß ich, die gibt's auch, die habe ich auch schon kennengelernt, finde ich auch immer beeindruckend. Aber ich bin's nicht, das weiß ich. Und ich vermute mal, soweit ich uns bisher kennengelernt habe, geht das den meisten so. Wir gehören zu einer bestimmten Schicht vielleicht oder auch sind zwar relativ durchwachsen, was unsere Multikulti-Angelegenheiten angeht, aber so richtig Erfahrung haben wir damit nicht. Also wenn die Qualitätskontrolle bei uns hier sein soll, kommt da ein klares X, ist nicht durchgefallen. Die können das doch überhaupt nicht. Die haben da wenig Erfahrung, die haben sowas vielleicht mal probiert, aber nee, verworfen. Wie ist das denn eigentlich? Gilt das? Und jetzt ist gut, dass es diese Antwort Gottes gibt auf diesen Selbstzweifel. Also, das, was wir dabei hören oder was, wie es uns damit geht, das ist jetzt kein Kriterium, dass es verworfen ist, ist nicht, sondern das Kriterium ist ein anderes. Hier steht, der Herr erwiderte, und als wenn das nicht genügt, was Gott da sagt, kommt dann am Ende nochmal, so lautet der Ausspruch des Herrn. Also hier wird klar betont, es geht jetzt hier darum, was Gott sagt. Oder anders gesagt, es kommt auf Gott an. Und das ist etwas, was uns immer wieder hilft, mir jedenfalls, und ich weiß dem einen oder anderen auch, dass Jesus Christus der Herr unserer Gemeinde ist, auch unserer Gemeinde ist. Also nicht nur so allgemein und grundsätzlich, sondern Jesus ist der Herr unserer Gemeinde und er ist derjenige, der uns leitet, dem wir uns anvertrauen, mit dem wir unterwegs ist. Es kommt also tatsächlich auf das an, was Gott will und was er sagt und tut. Und nicht darauf, ob wir im Moment so das Gefühl haben, hey, das können wir ja gar nicht. Da sind wir völlig überfordert mit sowas. Das passt doch nicht. Gott geht darauf ein, was diese Qualitätskontrolle, die kommt von Gott her und nicht von uns. Gott geht darauf ein, was der Jeremia hier sagt, dass er zu jung ist und er soll sich nicht fürchten. Ich habe überlegt, was sind so Dinge, die wir so einwenden, wenn wir das hören. Das ist ein Auftrag. Wie genau der ist, will ich jetzt gar nicht sagen. Sehr konkret kann ich ja auch gar nicht. Das können wir nur miteinander neu herausfinden. Aber es ist ja nicht so, dass wir bei Null anfangen. So als wenn ihr gerade, du bist ja noch nichts gesehen. Wir haben alle Erfahrungen. Und Erfahrung ist wichtig. Erfahrung ist etwas sehr Wichtiges in unserem Leben. Daraus lernen wir. Ohne, wenn wir nicht Erfahrung gemacht hätten, ne, dann würden wir überhaupt nirgendwo landen. Daraus lernen wir. Aber Erfahrung ist so eine zwiespältige Angelegenheit. Und zwar in zwei Richtungen. Es gibt schlechte Erfahrungen, die man in der Vergangenheit gemacht hat, die einen lähmen können. Also, wie gesagt, manche sind schon über 40 Jahre hier in der Gemeinde unterwegs und wenn man dann einen Vorschlag macht, lasst uns doch mal das machen, dann sagen sie, oh, das haben wir schon vor 30 Jahren versucht und das hat nicht funktioniert. Und deswegen brauchen wir das heute auch gar nicht mehr versuchen. Oder wir haben schon das und das und das und das gemacht, das hat alles nicht geklappt. So, das sind schlechte Erfahrungen, die einen lähmen können. Nicht, dass man daraus lernt, ob man es nicht anders und besser machen kann, das geht immer, aber manches Mal lähmen solche Erfahrungen, dass man auch gar keinen Antrieb mehr hat, nochmal was auszuprobieren, weil man sich sagt, ach, weißt du, wir haben da so investiert und das war so teuer und alles Mögliche, Zeit und überhaupt und es ist nichts bei rumgekommen. Aber nicht nur schlechte Erfahrungen können uns lähmen, auf falsche Wege führen, auch gute Erfahrungen. Es kann sein, dass man sagt, das hat sich schon immer bewährt, das machen wir schon seit ewig und das machen wir so weiter. Da brauchen wir gar nichts Neues machen. Oder heutzutage, jeder von uns oder die meisten von uns wissen, wo man einschalten muss, wenn man gute Predigten hören will, wenn man irgendwas hören will von Gemeinden, wo es richtig abgeht, wo die so richtig tolle Sachen hören. Also gute Erfahrungen kriegen wir überall mit. Und da hören wir, was die da gemacht haben. Und die haben das gemacht, die waren in einer ähnlichen Situation und dann haben die das gemacht und das funktionierte. Auch gute Erfahrungen können uns auf falsche Wege führen, wenn sie uns den Horizont einschränken. Wenn wir anfangen, etwas zu imitieren oder etwas nicht mehr weiterzumachen, obwohl es vielleicht gar nicht mehr angesagt ist, diese gute Erfahrung. Also die Herausforderung besteht darin, hinzuhören, was für uns heutzutage dran ist. Denn es geht darum, es kommt darauf an, wohin Gott uns sendet. So sagt er es dem Jeremia, geh, wohin ich dich sende und verkünde alles, was ich dir auftrage. Das ist immer etwas sehr Unmittelbares. Das ist etwas, was heute geschieht, was man nicht konservieren kann, nicht sagen kann, das hat er vor 10 Jahren gesagt, sondern Gott sendet uns heute. Und wie gesagt, dieses Wort für Sendung im Deutschen hat nichts mit dem Fernsehen zu tun, sondern heißt Mission, Missio Dei. Man spricht von der Missio Dei. Also wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs, das ist das alles Entscheidende. Und Missio Dei heißt, Gott ist schon längst unterwegs. Also es ist nicht so, dass Gott von seinem Himmel oder wo immer man wir uns vorstellen, wo er so ist, schaut und sagt, jetzt geht mal und dann wie bei so einem Computerspiel dann diese Männchen lenkt hin und her und rück und vor, sondern er ist mittendrin. Gott ist schon längst unterwegs hin zu den Menschen. Und wenn wir uns auf den Weg machen, dann folgen wir ihm nach, nämlich auf den Wegen, wo er schon längst dran ist. Gott ist schon dabei, Menschen anzusprechen, aufmerksam zu machen, und wir sind dabei, wir sind mit ihm. Wenn er sagt, ich bin mit dir oder ich bin mit euch, dann heißt das, eigentlich bin ich derjenige, der handelt. Nicht ihr seid diejenigen, die hier die dollen Dinger drehen, sondern es ist eigentlich Gottes Sache, der schon längst unterwegs ist. Und dann muss Gott das nochmal bekräftigen an den Jeremia: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und werde dich retten. Das ist ein sehr eigenartiges Wort, was Gott denn da jetzt eigentlich gemeint haben könnte. Also fürchte dich nicht vor ihnen, wahrscheinlich vor den Leuten, denen er da was sagen soll. Und da hatte er auch allen Grund, die haben auch ihn dann versucht, im Laufe seines Lebens mehrfach ihn umzubringen und alles Mögliche. Also das war schon eine sehr konkrete Bedrohung für den Jeremia. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Aber dieses werde dich retten, das ist ein bisschen rätselhaft, was das da soll. Warum muss der gerettet werden? Der ist doch von Mutterleib an schon von Gott vorhergesehen für diese Aufgabe. Ich würde das mal für uns so übertragen: Wir bleiben rettungsbedürftig. Es gibt manches Mal, gerade wenn man über Mission oder Evangelisation oder sowas nachdenkt, dann gibt es oft so ein Gefälle nach dem Motto, wir sind die, die es begriffen haben, wir wissen, wie es geht mit Gott leben, wir sagen dir mal, wie du dein Leben zu führen hast oder wie du den Herrn zu finden hast oder so. Und dann ist so ein Gefälle, so ein wir, hier sind hier, wir haben es schon und ihr armen Weltmenschen, ihr müsst erst noch. Nein, wir bleiben rettungsbedürftig. Wir bleiben insofern rettungsbedürftig, nicht vielleicht für die Ewigkeit oder wie wir das nennen wollen, sondern weil wir immer von Gott abhängig bleiben. Wir bleiben immer in dieser Abhängigkeit. Es gibt nicht diesen Status, dass ich es jetzt begriffen habe, ich weiß, wie Gott funktioniert, wie er mit mir und der Welt umgeht und dann ist alles gut, sondern wir bleiben von Gott abhängig. Wir bleiben abhängig davon, dass wir rettungsbedürftig sind, dass er uns immer wieder besucht, egal wie alt wir sind, geworden sind mit ihm oder wie jung wir gerade dabei sind. Und wir bleiben auch ängstlich. Also es ist, sicherlich kann man manches lernen und es gibt manches, was einem leichter fällt und schwerer fällt und so, aber wir bleiben ängstlich, weil es immer wieder neue Situationen gibt, auf die wir uns einstellen. Im ganzen Leben, unserem Leben grundsätzlich, aber auch im Leben, in der Nachfolge mit Jesus. Es gibt immer wieder Situationen, wo wir nicht wissen, wie das jetzt geht oder wie wir jetzt mit jemandem ins Gespräch kommen oder was jetzt die richtige Handlung ist. Wir bleiben ängstlich. Aber, und das ist das Dicke, aber wir vertrauen uns dem Ich bin mit euch an. So hat Gott sich vorgestellt, dem Mose, und so sagt er es all seinen Leuten, die er beruft: Ich bin mit euch. Und das ist der Schlüssel zu allem. Und dem vertrauen wir uns an. Ich möchte das mal versuchen, uns mit diesem schönen Bild zu verdeutlichen, nämlich mit unserem Jahresthema, was wir uns ja vor ein paar Wochen miteinander überlegt haben. Auch im gemeinsamen Hinhören auf das, was Gott mit uns vorhat. Da ist das, was wir gerade so uns bewusst machen, eigentlich ganz gut drin enthalten. Wir vertrauen Jesus, wir vertrauen uns ihm an. Er ist der Herr nicht nur seiner Gemeinde, sondern der mit uns unterwegs ist. Er ist der Ich bin und mit euch. Und deswegen haben wir Hoffnung. Auch wenn, Klaus sagte es zu Anfang, vieles im Moment nicht so hoffnungsvoll erscheint in dieser Welt. Aber wir haben Hoffnung, weil wir uns bei Jesus festmachen. Und dann sind wir mit ihm auf dem Weg zu den Menschen, weil er schon längst unterwegs ist. Also wir müssen da nichts Neues erfinden, sondern wir müssen uns Jesus anvertrauen. Das ist das dicke Ist-in-Ordnung-Zeichen, aber ich habe dieses X für uns noch drin gelassen, weil uns das immer wieder bewusst macht, wie sehr wir von Jesus abhängig bleiben. Wir sind nicht die, die es irgendwie begreifen und wissen, wie es geht, sondern wir können immer wieder nur mit ihm unterwegs sein. Und damit das nicht nur so eine gute Überlegung ist heute Morgen, sondern möchte ich nochmal darauf hinweisen, Klaus sagt es gerade schon, dass wir was vorhaben. Dieses danach fragen, das soll nicht nur ein Spruch sein, sondern wir wollen uns miteinander auf den Weg machen. Ich habe mal dieses Projekt Revitalisierung abgekürzt zu Projekt R. Revitalisierung hört sich irgendwie, finde ich, immer nach Krankenhaus an, aber das muss ja nicht sein. Projekt R, also wir wollen miteinander im Gespräch sein und wollen da miteinander fragen, was Gott mit uns vorhat und wie das wir das umsetzen können. Dazu gibt es dieses Auftaktwochenende am 25. bis 27. März. Und da die große Ermutigung, sich das schon mal einzutragen im Terminkalender an alle, die unsere Gemeinde ausmachen. Da kommt es also nicht darauf an, ob irgendeiner Mitglied ist oder irgendwas anderes. Das spielt keine Rolle, sondern wir wollen miteinander fragen, die wir hier miteinander unterwegs sind. Weil wir ja dieses Jahresthema versuchen wollen, ja umzusetzen, uns auf den Weg zu machen. Wir vertrauen uns Jesus an. Deswegen haben wir eine Hoffnung, die über das hinausgeht, was wir tun können. Und wir machen uns auf den Weg zu den Menschen. Wir wollen nicht nur erwarten, dass sie irgendwie herkommen, so sammelbewegungsmäßig, sondern wir wollen uns ihnen zuwenden. Und wir tun das in der Abhängigkeit von Jesus und immer in dem Bewusstsein, dass wir es nicht können. Und dass das auch gar nicht schlimm ist, dass wir es nicht können. Dass wir jetzt nicht die Patentantworten haben, sondern dass wir das miteinander rausfinden können und mal schauen, was dabei rauskommt. Das wissen wir jetzt nicht. Aber da vertrauen wir uns Jesus an. Und vielleicht kannst du das auch für deine Lebenssituation ganz persönlich hören. Das würde ich mir wünschen, wenn du sagst, mit Gemeinde so, mit dem großen Rahmen kann ich jetzt nicht ganz so viel anfangen. Aber dass du das auch für dich persönlich hören kannst. Dass Jesus da ist, dass du dich ihm anvertrauen kannst. Dass er die Hoffnung ist in deiner Lebenssituation, wo immer du drin steckst. Und dass er, wenn du eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger Jesu bist, er dich auch hinsendet zu Menschen, in die Begegnung, mit allem, was du nicht kannst und ich nicht kann bei sowas. Aber Jesus ist mit uns unterwegs. Gott segne uns darin. Amen.